Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe es vorhin schon gesagt, unser biblischer Begleiter heute Vormittag sind die wenigen Verse, die die Taufe Jesu darstellen. Eingeschoben in die große Reise, die Jesus da gemacht hat, von seiner Geburtsstadt hin zur Stadt seiner Schicksalserfüllung. Wenn wir normalerweise mit der Taufe umgehen, kommt uns, wie ich mal denke, dass es den Konfirmanden auf jeden Fall in den Sinn kommt, der Taufbefehl Jesu in Erinnerung, wo Jesus eben seine Jünger beauftragt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber es war eben nicht Jesus, der die Taufe erfunden hat, und es war auch nicht Johannes, der die Taufe erfunden hat. Müssen wir einen kleinen Rekurs machen, nämlich in die Geschichte und in die Bräuche des alten Israels. Den Brauch, einen Menschen sozusagen im Waschbottich unterzutauchen, gab es schon in alttestamentlicher Zeit. Und zwar war es ein Brauch, der im Prinzip einen Besitzwechsel darstellen sollte. Wenn also zum Beispiel die Braut zu ihrem Bräutigam kam, bevor sie die Schwelle des Hauses überschreiten durfte, wurde sie vor der Türe einmal untergetaucht. Als äußeres Zeichen nicht der Reinlichkeit, sondern dass du jetzt zu uns gehörst. Das hat man allerdings nicht nur mit Bräuten gemacht, sondern auch mit Sklaven. Wenn man sich also auf dem Markt billig einen Sklaven gekauft hat, bevor der das erste Mal in den Haushalt kam, einmal als Zeichen des Besitzwechsels untergetaucht. An diese Tradition hat Johannes angeknüpft. Und dieser Johannes war ja schon ein bisschen ein eigenartiger Vogel. Also wer jetzt von uns heutzutage einen Kamelhaarmantel hat, schätzt sich glücklich. Aber Johannes hat sich in ein Gewand aus Kamelhaar gekleidet und das war damals nicht so edel behandelt wie heute die Mäntel. Das war ganz schön kratzig, ein Bußgewand mehr oder minder. Er hat sich überwiegend in irgendwelchen trockenen Gegenden, sprich Wüsten, herumgetrieben und hatte einen ganz besonderen Diätplan. Jeden Tag Heuschrecken zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Müssen wir mal probieren, ne? Und Johannes war jemand, der, man würde heute sagen, Tacheles geredet hat. Der deutlich gesagt hat, was ihm nicht passt, was er für richtig oder für falsch hält. Und der den Menschen keinen Honig um den Bart geschmiert hat. Ganz im Gegenteil. Er war jemand, von dem man sich so wunderbare Begriffe wie ihr Otterngezücht anhören musste. Und eigenartigerweise, normalerweise, wenn einer so beschimpft, ist unsere Reaktion, da klappen wir die Ohrwatscheln nach vorne und sagen, die hören wir doch gar nicht mehr zu. Bei Johannes war es anders. Weil im Rahmen dieser ganzen Beschimpfung hat er ja den Kern der Wahrheit getroffen und hat den Menschen deutlich gezeigt, wo sie auf dem Holzweg sind. Deutlich gesagt, dieser Weg führt ins Verderben, geht einen anderen. Und er war am Jordan, und Menschen kamen zu ihm. Menschen kamen zu ihm, um mit ihm einen Neuanfang zu machen. Und dieser Neuanfang, dieser Besitzwechsel vom Alten zum Neuen, war dann eben die Taufe, die Johannes im Jordan den Menschen angedeihen ließ, die zu ihm kamen. Und zu genau dieser Situation, zu diesem Menschen, der natürlich auch in der Verwandtschaft seine Rolle spielte, kam Jesus am Beginn seines Wegs. Da ist also einer, der eine besondere Mission hat, aber noch einen langen Weg vor sich hat. Und der andere, der freundliche Mensch im Kamelhaarmantel, der war auf dem Höhepunkt seines Einflusses. Man darf es ja nicht vergessen, Johannes hatte genauso Jünger, wie Jesus sie dann später hatte. Johannes wurde von den Menschen als ein Prophet gesehen und verstanden und war zu diesem Zeitpunkt an der Spitze all des Einflusses, den er in seinem Leben haben konnte. Also sozusagen mental kraftstrotzend stand er am Jordan, predigte und taufte, und da kommt Jesus, der gerade am Anfang seines Wegs ist. Und der kommt und sagt: Johannes, taufe mich. Johannes kennt ihn einerseits aus der Kindheit, aber Johannes weiß auch, dass das derjenige ist, dessen Weg er bereitet. Er, der größer ist als er. Und er wehrt ihn und sagt: Nein, es ist doch nicht so, dass ich dich taufen kann, eher solltest du mich taufen. Ich finde es so schön, weil es ein Zeichen von richtiger Selbsteinschätzung ist und von Bescheidenheit. Ist ja nicht jedermanns Sache. Gerade wenn es um die Taufe geht, zum Beispiel bei unseren katholischen Geschwistern, wenn ein Kind oder jemand getauft wird, dann wird von der Sakramentsspendung gesprochen. Man spendet die Taufe. Also ich kann ja nur was spenden, was mir selber gehört, wo ich die Verfügungsgewalt habe. Und dann bin ich derjenige, der sozusagen im Vollzustand des Reichtums der Gnade steht, von dem ich ein bisschen was wegtropfen lasse. Ist manchmal auch im Amtsverständnis bestimmter Menschen mit verortet. Johannes zeigt aber, dass es genau andersrum ist. Es ist nicht die Verfügbarkeit von Menschen, es ist nicht die Verfügbarkeit der Kirche, sondern es ist die Verfügbarkeit Gottes. Und Johannes sieht sich nicht als mächtiger Mandatsträger, sondern als Prediger des Herrn, der auch den Besitzwechsel, die Neuorientierung, den neuen Weg nötig hat, wie jeder andere auch. Nein, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, sagt er zu Jesus. Und dann kommst du zu mir und fragst mich, ob ich dich taufen soll. Und Jesus antwortet: Lass es jetzt zu. Mach. Das ist deine Aufgabe. So muss es sein. Oder wie es in unserem Predigttext heißt: Denn so gebührt es uns. Das ist Teil des göttlichen Plans. Dem kannst du dich nicht widersetzen. Tu's, damit wir alle Gerechtigkeit erfüllen, und damit ist implizit der Wille Gottes gemeint. Und Johannes lässt es zu. Das ist eine schöne Formulierung. Er wird aufgefordert zu handeln und er lässt es zu. Das ist eigentlich eine passive Formulierung, ne? Er macht sich damit auch ein Stück zum Werkzeug Gottes. Er lässt es zu, dass Gott durch ihn handelt. Was dann passiert ist, wie die Taufe abgelaufen ist, beschreibt unser kleiner Text nicht. Wir wissen nicht, wie oft Johannes Jesus im Wasser untergetaucht hat. Wir gehen mal davon aus, dass er ihn ganz bestimmt nicht im Namen des dreieinigen Gottes getauft hat, weil das ja noch nicht so klar war damals. Aber wie auch immer, er hat die Taufe vollzogen. Und dann heißt es, als Jesus getauft war, stieg er heraus auf dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Das wird in der Kunst ganz schön dargestellt an mancher Stelle. So als würde jemand mit einem breiten Griff die Wolken wegschieben und das Licht Gottes strahlt auf die Erde herunter. Ein offener Himmel gilt übrigens für uns auch. Wir haben einen offenen Himmel seit unserer Taufe. Die Tür steht offen. nicht nur am Ende unseres irdischen Lebens, sondern wir haben einen offenen Himmel, eine offene Türe, dass wir hören und reden dürfen und wissen, dass was wir sprechen, kommt an. Und das, was wir hören dürfen, ist Gottes Wort. Ein offener Himmel, der seit unserer Taufe genauso über uns da ist. Und dann sah Jesus den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Ich habe vorhin schon hier hochgeguckt. An den Deckeln der meisten Kanzeln der Kirchen schwebt über dem Prediger eine Taube. Als Zeichen, dass der oder diejenige, der auf der Kanzel das Wort Gottes verkündet, auch nicht von der Taube gebissen wurde, sondern vom Heiligen Geist getroffen wird. Auch als Zeichen für die Gemeinde, die heraufblickt, da sind jetzt mehrere heroben. Der Mensch, der redet, aber der Geist Gottes, der wirken will. Vorhin im Titterswind habe ich mir unsere Taube darüber mal genauer angeguckt und musste dann mit Entsetzen feststellen, sie hat Ähnlichkeiten mit dem Pleitegeier. Raubvogelbeine im Tiefflug, als wollte sie sich in den nicht vorhandenen Haaren des Pfarrers festhalten. Andererseits, warum habt ihr keinen Heiligen Geist auf der Kanzel? Man kann ja diese Rosette ein bisschen umschnitzen. Aber man muss ja nicht alles so haben wie alle anderen. Ne? Der Geist wirkt auch ohne Taube. Ja, er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen und über sich kommen. Das heißt also, zu ihm kommen. Wenn man jetzt sagt, das ist eine ganze Besonderheit der Taufe Jesu, muss ich sagen, an dem Punkt war es das nicht gut, das mit dem Bild und der Taufe und sichtbar. Aber wenn wir Menschen taufen, dann gibt es den Taufsegen. Und dieser Taufsegen heißt, durch das Wasser der Taufe und durch das Geschenk des Heiligen Geistes kannst du neues Leben haben. Das Wasser in Erinnerung an den Jordan. Deswegen taufen wir mit Wasser. Und das Geschenk des Geistes ist untrennbar mit der Taufe verbunden. Und wenn man dann genau hinhört auf diesen Segen, heißt es eben nicht, durch das Wasser der Taufe und durch das Geschenk des Heiligen Geistes hast du neues Leben. Du kannst dich für den Rest deines Lebens zurücklehnen und sagen, die Pfründe habe ich im Geldsack. Nein, kannst du neues Leben haben. Du bekommst beides. Der Geist will in dir wirken. Tu das Deine dazu. Du kannst neues Leben haben. Tu das Deine dazu. Öffne dich und lass Gott in dir und durch dich wirken. Die Wassertaufe ist zugleich auch die Geisttaufe, wie bei Jesus auch. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hätte man an manchen Stellen schon gern. Dass der Himmel sich so mal öffnet und eine laute, für alle verständliche Stimme aus dem Himmel sagt, so und so ist es und da geht's lang. Wir haben so viele Leute auf diesem Erdball, die meinen, sie wissen, wo es lang geht, dass es bloß ein fürchterliches Umeinander- und Durcheinandergrusel ist. Das ist so ein Traum, wo man sagt, Gott, greift doch auch mal wieder in die Geschichte ein heutzutage, wir haben es nötig. Was sagt diese Stimme bei Jesus? Nicht, sie sagt, wo es lang geht. Nein, es ist Gott, der sich zu seinem Sohn öffentlich bekennt. Bis dahin war er in den Augen der Öffentlichkeit, Jesus von Nazareth, der Sohn des Zimmermanns und der jungen Frau. Dass er Gottes Sohn ist, war den wenigsten bekannt. Und hier öffentlich, Jesus und Johannes waren ja nicht allein zu diesem Zeitpunkt. Johannes hat ja immer gepredigt und Jünger und andere um sich gehabt. Alle hören diese Stimme, die sagt, dieser da ist ganz was Besonderes. Dieser da ist mein Sohn und es ist Gottes Stimme, die da spricht, an dem ich wohlgefallen habe. Für die Menschen damals ein ungeheuerlicher Gedanke, dass Gott einen Sohn haben könnte oder Kinder, kommt im Alten Testament mit Ausnahme eines kleinen Abschnitts in der Schöpfungsgeschichte nicht vor. Da wird von Gottes Söhnen gesprochen, damit meinte man Riesen und Zwischenwesen zwischen Himmel und Erde. Aber dass ein Mensch göttlichen Ursprungs sein kann, war völlig neu für die Menschen damals. Und wie vertraut ist es für uns. Wir haben noch mehr gemeinsam an diesem Punkt. Jesus wurde durch die Taufe mit dem Heiligen Geist ausgestattet und von Gott als sein Sohn proklamiert. Kind Gottes sein. Wir werden auch getauft. Werden auch mit dem Heiligen Geist ausgestattet, werden auch Kinder Gottes. Manchmal halt kleine, manchmal ein bisschen größer. Aber als Kinder Gottes sind wir auch Geschwister dessen, der an des Vaters Seite lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist eine ganz tolle Verwandtschaft, an der wir uns unser ganzes Leben freuen können. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.